Im Jahr 2020 diskutierte ein ganzes Land über Quotenregelungen für Frauen in der Wirtschaft. Wir tauchen ein in die Geschichte der weiblichen Wirtschaftskraft. Denn Unternehmerinnen und weibliche Führung gab es bereits im 18. Jahrhundert. Fünf spannende Geschichten erzählen von Frauen aus ganz Brandenburg, die fernab einer politischen Diskussion taten, was sie am besten konnten: den Ton angeben.
Ulrike von Kleist.
Bonjour, ich grüße Sie. Erlauben Sie mir einzutreten? Madame, Monsieur, mein Name ist Philippine Ulrike von Kleist. Ich bin gekommen, um heute den Kauf meines Familiensitzes abschließend zu fixieren. Ja, nun, die genauen Umstände können Sie sicherlich bereits unserer vorangegangenen Korrespondenz entnehmen. Darüber hinaus stehe ich selbstverständlich für alle benötigten Auskünfte zur Verfügung. Ich bin bereits in Frankfurt an der Oder geboren worden und werde, so Gott will, eben da meinen Lebtag verbringen. Oh, bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe gewiss schon viele erstaunliche Orte darüber hinaus gesehen. Das Reisen hat mir durchaus Vergnügen bereitet. Doch Frankfurt ist mir Heimat und Zuflucht zugleich. Manch einer mag sicherlich daran zweifeln, dass dieser Zurückgezogenheit eine eigene Zufriedenheit innewohnt. Nicht zuletzt mein lieber Bruder, Heinrich. Gott hab ihn selig. Ich werde sicher nicht falsch daran tun, in dieser Hinsicht Ehrlichkeit walten zu lassen. Zumal mein Bruder sowohl für sein Genie als auch für seinen Freigeist hinreichend bekannt ist. Wir waren einander stets in innigster, geschwisterlicher Liebe verbunden, ja. Doch wo es mir ein Verständnis für manche Zerstreuung Heinrichs mangelte, konnte er selten die Pfade meines Lebens in rechtem Maße anerkennen. Ich habe weder Ehemann noch Kinder. Doch seid gewiss, für mein Auskommen ist hinreichend gesorgt. Das Erbe meiner hochseligen verstorbenen Mutter erlaubt mir den Erwerb unseres Familiensitzes in Frankfurt. Er soll Hort und Bildungsstätte für viele junge Damen werden. Dort werden sie geistiges Wachstum und einen unverzichtbaren Zugewinn an Tugend und Anmut erfahren. Man stellte mir als Gründerin des Pensionats gar die Anerkennung als Bürgerin unserer schönen Stadt in Aussicht. Nicht, dass dieser Umstand von größerer Bedeutung als eben reine Anerkennung wäre. Mein Bruder, so sehr er mich liebte, ließ doch sogar die Vermutung zu, ich wüsste nicht zu kämpfen für das, was im Leben wichtig sei. Selbstverständlich bat er mich umgehend, diesen Trugschluss zu entschuldigen. Und wie trügerisch der Gedanke war. Nun, lasst uns den Kontrakt unterzeichnen. Die Stadt wartet auf die Gründung einer neuen Institution.
Hallo Charlene und willkommen zurück auch an unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts Wege unsichtbarer Heldinnen, die hoffentlich ebenso viel Vergnügen bei unseren Geschichten haben wie wir selbst. Wir ziehen heute weiter nach Frankfurt-Oder und dort treffen wir auf einen noch heute sehr bekannten Familiennamen, nämlich den der Familie von Kleist.
Hallo Juliane, ja genau. Ulrike von Kleist war die Halbschwester des berühmten Dramatikers Heinrich von Kleist, also wirklich ein Name, den man heute noch kennt. Nur kommt ihr in der heutigen Wahrnehmung wesentlich weniger Beachtung zu als ihrem berühmten Bruder.
Was natürlich oder sehr wahrscheinlich mit seinem weltweiten Ruhm zu tun hat, nicht wahr? Obwohl gerade für die Stadt Frankfurt-Oder ja auch Ulrike was ganz Tolles geleistet haben sollte.
Ja, auf jeden Fall. Zu Ulrike von Kleist gibt es allerdings kaum eine Quellengrundlage und schon gar keine Selbstzeugnisse, also keine Schriften, die sie verfasst und uns hinterlassen hat. Sie war entsprechend ihrem Stand sicherlich eine gebildete Frau und wie wir gehört haben, hatte sie auch die Möglichkeit zu reisen. Sie war also durchaus privilegiert. aber als Person gibt sie der Geschichtswissenschaft heute wirklich noch Rätsel auf. Denn vieles, was wir über sie erfahren, wissen wir nur aus den Briefen, die ihr Bruder schrieb.
Das heißt also, als du in der Zeit, als du zu ihr geforscht hast, musstest du quasi ihr Wesen, also das Wesen einer Frau, auf Grundlage der Briefe eines Mannes erschließen, und zwar ihres Bruders. Das war bestimmt auch für dich ein schwieriger Weg.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Keine ganz einfache Sache, die man sich auch immer wieder bewusst machen muss. Die Familie ist natürlich eine wirklich bekannte. Und auch Ulrike kam in der Geschichtsschreibung immer mal wieder vor. Aber da wurde sie lange als, ich sag mal, weniger weiblich, als eine eher wilde Person dargestellt. Und das hängt sicherlich auch einfach damit zusammen, dass sie gerade ihren Bruder oftmals zum Verzweifeln brachte.
Denn ja, davon sprach sie auch tatsächlich in dem Audio. Und trotzdem erzählte sie doch ganz liebevoll von ihm. Sie und ihr Bruder müssen sich also in irgendeiner Weise nahe gestanden haben.
Das taten sie sicherlich, obwohl sie, wie man annimmt, einander nicht immer verstanden haben. Weder soll Ulrike Verständnis für die Lebensweise ihres Bruders gehabt haben, noch umgekehrt. Und trotzdem nahm sie für ihren Bruder offensichtlich die Stellung der Familienmanagerin ein. Er suchte zumindest immer wieder ihre Hilfe und auch ihren Zuspruch.
Ulrike von Kleist gehört zu deinen Lieblingsfrauen in unserem Podcast. Das hast du mir vorher erzählt, liebe Charlene. Woher kommt das? Woher kommt deine Faszination für diese Frau?
Ja, die Geschichte hat für mich den größten humoristischen Wert. Und sie begeistert auch auf mehreren Ebenen. Ulrike von Kleist, so zurückgezogen sie auch gewesen sein mag, ist nämlich für mich die Frau, die manchmal einfach die Zügel in der Hand halten musste. Aus den Briefen ihres Bruders geht hervor, wie sie dazu beigetragen hat, zum Beispiel, dass er aus der französischen Gefangenschaft entlassen wurde. Heinrich von Kleist war nämlich 1807 unter dem Vorwurf der Spionage gefangen genommen worden und schrieb wirklich verzweifelte Briefe an seine Halbschwester, in der er sie um Hilfe bat. Was sie auch tat, also sie soll den Kontakt zum verantwortlichen General gesucht und so zur Freilassung Heinrichs beigetragen haben. Da fragt man sich schon, was für eine Frau das gewesen sein muss, der man dieses diplomatische Geschick zugesprochen hat. Laut Heinrichs Briefen war sie seine einzige Hoffnung. Außerdem war sie Heinrichs Ansprechpartnerin in finanziellen Belangen. Denn das dramaturgische Genie, sag ich mal, das sicherlich auch die ein oder andere Zerstreuung genossen hat, schrieb wirklich bei finanziellen Nöten an seine Schwester. Und das kann ich sagen, die Frequenz ist enorm. Also sie solle ihm Geld schicken, sie solle ihre eigenen Ansprüche gegen ihn zurückstellen und sich aber auch erklären, wenn sie denn mal kein Geld auftreiben konnte. Selbst als Heinrich plante, sich das Leben zu nehmen, er hatte sich ja dann später erschossen, schrieb er weiterhin seine Briefe, unter anderem an einen Freund, den er bat, seine Leiche nach dem Freitod dann zu begraben. Dazu noch der Hinweis, seine Schwester Ulrike würde dann die Kosten übernehmen. Zumindest was ihn betrifft, das finde ich schon beachtlich, denn Heinrich nahm sich nicht nur selbst das Leben, sondern er war in weiblicher Begleitung. Ich weiß aber nicht, wer die Bestattung der jungen Dame dann zahlen durfte.
Also das hört sich ja aus der heutigen Perspektive oder von jetzt an gesehen nach einem ziemlich skurrilen Verhältnis zwischen dem wilden Künstler und seiner ja doch eher verantwortungsvollen, gediegenen Schwester an.
Ja, so klingt es erstmal, aber nichtsdestotrotz muss Ulrike ein erstaunliches Maß an Eigenständigkeit gelebt haben. Lange nach dem Tod ihres Bruders, der uns ja nun die meisten Infos über sie hinterlassen hat, nutzte sie nämlich das Erbe ihrer verstorbenen Mutter zum Kauf ihres Familiensitzes. Dabei durften wir ja gerade lauschen. Und ja, sie gründete ein Mädchenpensionat und wurde dadurch als Bürgerin der Stadt Frankfurt-Oder anerkannt. Als Frau immer noch ohne grundlegende politische Rechte, muss man dazu sagen. Aber das schmälert nicht den Eindruck, den wir von ihr haben, wenn wir denn das Glück haben, auch von ihrer Geschichte zu hören.
Ich fasse es einfach mal zusammen. Ulrike von Kleist war eine Frau von gehobenem Stand, gebildet und doch lebenslang unverheiratet. Und das in einer Zeit, in der die Ehe zweifellos zum Gesellschaftssystem gehörte und Frauen auch dadurch definiert wurden. War das, denkst du, das war eine Art Freiheit, die sie sich selbst genommen hat?
Na, wir können natürlich bei allen Überlegungen zu diesen eindrucksvollen Frauen nur Mutmaßungen anstellen. Wir werden leider nie wissen, was sie wirklich bewegt oder angetrieben hat. Zum Thema Ehe gibt es noch eines zu bedenken. Die Ehe war nach gängigem Verständnis um das 18. Jahrhundert ja nicht tatsächlich als Fessel für die Frau gedacht. Ganz im Gegenteil. Die Ehe wurde eher als eine Art Pflichtverteilung angesehen, die Frauen durchaus zugute kam. Das heißt, Männer als juristisch mündige Vertretung der gesamten Familie übernahmen ja auch Pflichten, die sie der Frau dadurch abnahmen, als Erleichterung. Aus heutiger Sicht bewerten wir das natürlich ganz anders, klar. Wir wollen ja Pflichten tragen, weil damit auch unsere Rechte als Mensch einhergehen. Also Verantwortung und Autonomie begleiten für uns die individuelle Freiheit. Und ja, da frage ich mich schon, ob Ulrike ihrer Zeit einfach voraus war. Ist es möglich, dass sie bereits so viel Verantwortung getragen hatte, dass sie eben nicht scheute, auch die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? War es das, was ihr letztlich wichtig war? Wir werden es nie wissen, aber möglich ist es.
Ulrike von Kleist.
Ulrike von Kleist.
Ulrike von Kleist.
Diese Podcast-Reihe entstand in Kooperation mit Mentoring Plus für Studentinnen der Universität Potsdam sowie Teilnehmerinnen des Programms. Neugierig geworden? Noch mehr spannende Geschichten zu unsichtbaren Heldinnen finden sich auf der Webseite der Brandenburger Frauenorte oder im unabhängigen Netzwerk FER unter vernetzt.wordpress.com. Neu gegründet von Alumni der Universität Potsdam für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaftsgeschichte.